Lies uns aus dem 1. Korintherbrief, dem 14. Kapitel, den Vers 26. Wie ist das nun bei euch, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Lasst das alles aber geschehen zur Erbauung, zur Auferbauung der Gemeinde. Wir beschäftigen uns seit März dieses Jahres in einer lockeren Predigtreihe mit dem Thema Leben in der Gemeinde oder das normale Gemeindeleben. Und wir haben unter unterschiedlichen Perspektiven über das Leben in der Gemeinde nachgedacht und wir gehen jetzt so langsam dem Ende dieser Themenreihe entgegen. Noch drei Predigten folgen und diese drei beschäftigen sich dann mit Texten aus dem 1. Korintherbrief. Warum? Die Gemeinde in Korinth ist das Beispiel für Gemeinde Jesu, wenn man so will, im Neuen Testament. Also wer etwas darüber erfahren will, wie es denn in der ersten Gemeinde oder in der frühen Christenheit zugegangen ist, der muss den 1. und auch den 2. Korintherbrief lesen. Alle wichtigen Themen werden dort angeschnitten. Und was mich an den beiden Korintherbriefen so tröstet, ist, dass Paulus sie nicht geschrieben hätte. Wahrscheinlich hat er sogar 4 Briefe an die Gemeinden in Korinth geschrieben. Paulus hätte diese 4 Briefe nicht geschrieben, wenn es in der Gemeinde keine Probleme gegeben hätte. Das tröstet mich so. Die hätten wir gar nicht gehabt. Denn der Anlass für diese Briefe sind Schwierigkeiten, sind Nöte in der Gemeinde in Korinth. Übrigens, bei den meisten Briefen des Neuen Testamentes ist das so. Sie wären nicht geschrieben worden, wenn es unter den Jüngern Jesu keine Probleme gegeben hätte. Also gut, dass es damals Probleme gegeben hat, sonst hätten wir fast kein Neues Testament, bis auf die Evangelien eventuell. Wie sah es nun in der Gemeinde in Korinth aus? Die Gemeinde in Korinth war eine relativ junge Gemeinde. Klar, in der frühen Christenheit waren alle Gemeinden junge Gemeinden. Junge Gemeinden haben besondere Probleme. Paulus selber hatte diese Gemeinde gegründet. War übrigens die längste Zeit, die er an einem Ort in einer Gemeinde verbracht hat, 18 Monate. Und in dieser Zeit hat er die Gemeinde in Korinth gegründet. Er startete in Korinth wie so oft, wenn er an irgendeinen Ort kam, um zu evangelisieren, dass er zunächst die Synagoge aufsuchte. Also dort, wo seine Volksgenossen sich versammelten und Gemeinschaft miteinander hatten, die Bibel miteinander lasen, die Tora. Und Paulus war ja ein Theologe, wenn man so will. Und das war immer der erste Weg bei ihm, dass er sich aufmachte und mit seinen Volks- und Glaubensgenossen sich in der Synagoge traf. Aber er konnte auch in der Synagoge den Mund nicht halten, wenn es darum ging, Jesus Christus zu bezeugen. Und so fing er irgendwann an, in der Synagoge von Jesus als dem Meschiach, als dem Messias zu reden. Und das spaltete die Synagoge natürlich. Und so zog ein Teil aus dieser Synagoge aus, folgte dem Paulus und sie gründeten, wir würden heute sagen, einen Hauskreis. Noch immer innerhalb des Judentums. Und das war später die eine Gruppe in der Gemeinde in Korinth. Also diese Gruppe, die aus der Synagoge herausgekommen war, Judenchristen gewissermaßen, und die von Paulus in den ersten Schritten des Glaubens unterrichtet worden waren. Und nun waren ja die ersten Christen Missionare. Unsere Väter haben das ja auch immer gesagt, jeder Baptist ein Missionar. Onken wurde mal gefragt, wie viele Missionare er in Deutschland hätte. Und da sagte er damals, glaube ich, 6.000. Und die Leute kriegten runde Augen, die ihn so gefragt hatten. Und sie sagten, es gibt doch mal 6.000 Gemeindemitglieder nur in ganz Deutschland zu dem Zeitpunkt damals. Und dann sagte er, jeder Baptist ein Missionar. So war es bei den ersten Christen. Jeder Jünger ein Zeuge Jesu. Und deshalb breitete sich die Gemeinde in Korinth aus. Deshalb kamen andere dazu. Deshalb blieb das Evangelium von Jesus Christus nicht in den engen Grenzen der jüdischen Gemeinde des Hauskreises, der sich da um Saulus Paulus versammelt hatte, sondern ging darüber hinaus und erreichte interessanterweise die Haute Volée der Stadt. Das ist ja auch immer der Wunsch in meinem Herzen, dass der Bürgermeister, die Bürgermeisterin von Jever sich bekehrt und auch der zweite Bürgermeister. Die Haute Volée der Stadt vom Evangelium von Jesus Christus erreicht wird. Das ist in Korinth passiert. Leute, die von Hause aus mit dem Judentum nichts zu tun hatten, aber die das Judentum interessant fanden. Warum? Weil im Judentum der eine Gott bezeugt und gelehrt wurde. Und Griechenland war da mal so in einer Phase, wo sie eigentlich so ihre alten herkömmlichen Religionen so ein Stück auch satt hatten und fragten, was gibt es denn Neues auf dem religiösen Markt. Und da war natürlich hochinteressant, was da diese ersten Christen verkündigten. Jesus Christus als den Herrn. Und sie waren neugierig und sie ließen sich einladen. Sie fanden zum Glauben an Jesus. Das ist die zweite Gruppe dort in der Gemeinde. Und dann gab es eine dritte Gruppe. Die kam eigentlich genau genommen gar nicht aus Korinth, sondern die kam aus Kenchreia. Kenchreia ist eine, ich sag mal, so eine Siedlung am Korinther Hafen. So eine Art Jadeport von Korinth. Und das waren Leute ganz einfache, Sklaven. Leute in schwierigsten Verhältnissen, aus kaputten Beziehungen. Süchtige. Leute, die eigentlich nichts zu verlieren hat. Und Menschen, die nichts zu verlieren haben, die öffnen sich ja am ersten dem Glauben an Jesus, wenn sie denn das Evangelium hören. Das ist jedenfalls immer meine Erfahrung gewesen bei Zeltevangelisation. Die Leute von der Straße, die Leute mit der Bierflasche waren die Ersten, die ins Zelt kamen. Und so auch in Kenchreia. Leute kamen zum Glauben an Jesus. Mit ganz unterschiedlichen Moralvorstellungen in ihrem Kopf, wenn sie überhaupt welche hatten. Sie hatten noch eine Diakonin, die später in Rom aufkreuzt, von Paulus dort hingeschickt wird. Eine Frau, die sich höchstwahrscheinlich diakonisch um diese Truppe dort kümmerte. Und diese drei Gruppen innerhalb der korinthischen Gemeinde bildeten die Gesamtgemeinde in Korinth. Also wenn Paulus sagt an alle Heiligen in Korinth, dann meint er alle drei Gruppen. Wenn ihr nun zusammenkommt, sagt Paulus in 1. Korinther 15. Das ist so ein Wörtlein, das man leicht überliest, dieses Zusammenkommen. Und interessant ist, dass Gemeinde Jesu damals darin bestand, dass man zusammenkam. Es gibt heute innerhalb der Christenheit, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, eine Bewegung, die trägt die Überschrift einfache Gemeinde. Oder einfach Gemeindeleben. Viele Leute haben ja, wenn sie an Gemeinde denken, eine Organisation vor Augen. Wenn ich mit Menschen in Jever über die Gemeinde Jesu spreche, dann denken sie zuerst an Kirche. Meistens erst an das Gebäude und dann an die Institution. Was da denn alles dazugehört. Letztens bekam ich die Gemeindeordnung einer kleinen Gemeinde, 35 Mitglieder. Und die war fast so dick wie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Die hat alle Fälle, alle Entweichlichkeiten, die so im Gemeindeleben vorkommen können, hatten die dort aufgelistet und zu jeder Entweichlichkeit auch einen Beschluss gefasst. Hört sich schon fast so wieder so wie so ein bisschen alter Bund an. Nicht? Wenn das und das passiert, dein Ochse ums Leben kommt, nicht? Dann kannst du auch wieder Gutmachung pochen und so weiter. Gibt es ja im Alten Testament diese ganzen Vorschriften und Gesetze für Einzelheiten des Lebens. Einfache Gemeinde. So müssen wir uns das zunächst in Korinth vorstellen. Und wenn sie zusammenkamen, dann kamen sie nicht in einem Kirchengebäude zusammen, sondern in einem ganz normalen Haus. Wahrscheinlich bei der mittleren Gruppe, die ich gerade erwähnt habe, die hatten nämlich die größten Häuser. Keine Spitzbogenfenster, keine wunderbaren Orgeln, kein Weihrauch, nicht mal, so denke ich mir, Blumenschmuck vorne auf dem Tisch. Es gibt ja so viele Dinge, die für uns zur Gemeinde dazugehören, aber die, wenn man ins Neue Testament hineinschaut, für Gemeinde Jesu überhaupt nicht wesentlich sind. Natürlich darf man Blumen auf den Tisch stellen, das ist eine wunderbare Sache. Natürlich darf man ein Gemeindehaus haben, das ist eine tolle Geschichte. Aber wenn man über diese Beigaben sozusagen zu viel Zeit verliert, dann kommt man oft nicht mehr dazu, das Wesentliche der Gemeinde Jesu zu erkennen. Und für Paulus, überhaupt für das Neue Testament, ist das Wesentliche der Gemeinde, dass man zunächst mal zusammenkommt. Zusammenkommt. Nicht bei Schurt und Richt hier im Karteikasten, sondern real sich versammelt. Zusammenkommt. Und da passiert offensichtlich Entscheidendes. Von Gott schon auch im alten Bund so geplant. Wie hieß denn die Stiftshütte, das heilige Zelt? Das war das Zelt der Zusammenkunft. So wurde es genannt, das Zelt der Zusammenkunft. Was heißt Synagoge? Es heißt eigentlich nichts anderes als zusammenzukommen. Der Ort, wo man sich trifft, wo man zusammenkommt. Synagoge. Gemeinde Jesu in der Elberfelder Bibel wird Ekklesia immer mit Versammlung übersetzt. Und ich denke, das ist eine gute Übersetzung. Und wir denken an die wunderbare Verheißung Jesu, wo er sagt, wenn ihr zusammenkommt, in meinem Namen euch versammelt, dann bin ich mitten unter euch. Das heißt, Jesus bindet seine Gegenwart offensichtlich nicht an ein Gebäude oder an eine Institution, sondern er bindet seine Gegenwart daran, dass Menschen in seinem Namen zusammenkommen. Im Wald oder zu Hause oder vielleicht auch auf dem Marktplatz. Wenn sie zusammenkommen in seinem Namen, dann ist er in ihrer Mitte. Das ist auch eine wunderbare Sache, wenn Menschen fragen, wo ist Gott? Dass man sagen kann, es gibt einen Ort, wo du Gott hundertprozentig sicher findest. Nicht im Wald immer. Wo du ihn findest. Gott findet mich im Wald, aber ob ich ihn immer im Wald finde, ist eine andere Frage. Eine Pastorin hat mal an die Kirchentür geschrieben, nicht, wer seinen Gott im Wald sucht, der kann sich auch vom Oberförster beerdigen lassen. Das ist so ein bisschen spitz gemeint an dieser Stelle. Man kann seinen Gott überall suchen. Aber die Verabredung Jesu ist, wenn ihr zusammenkommt in meinem Namen, dann bin ich in eurer Mitte. Das ist der sicherste Ort, um Jesus Christus zu begegnen. Sich zu versammeln in seinem Namen. Einfache Gemeinde. Ob da nur eine Gitarre dabei ist, oder ein Blasinstrument oder ein Klavier, das spielt nicht die erste Rolle. Das ist schön, wenn man Instrumente dabei hat und wenn man richtig lautstark miteinander singen kann. Aber es spielt nicht die erste Geige. Die erste Geige ist, dass wir zusammenkommen in Jesu Namen. Wenn ihr aber zusammenkommt. Nun, wenn ich an die Gemeinde Korinth denke, da sage ich mir, was hat der Herr Jesus sich da an dieser Stelle ausgedacht? Drei so unterschiedliche Truppen. Leute aus dem jüdischen Hintergrund, für die es ein ganz, ganz großes Problem ist, mit Heiden an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Das könnte ja nicht koscher sein, was da auf dem Tisch steht. Mit dem Messer könnte ja Schweinefleisch vorher geschnitten worden sein. Und du sitzt dich da mit anderen an einem Tisch. Es wäre doch viel einfacher, eine judenchristliche Gemeinde aufzubauen. Da könnte man koscher zusammenkommen und leben und die Gesetze beobachten. Und die anderen wären draußen vor, da würde man auch noch Bruder und Schwester sagen, aber eben nicht diese enge Gemeinschaft mit ihnen haben. Oder die zweite Gruppe. Ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, also diese schlichten Leute da aus Kenchrea, keine vernünftige Schulausbildung, abgebrochene Berufskarrieren en gros, die müssen erstmal eine diakonische in so eine Einrichtung, damit sie wieder eingeführt werden in die Gesellschaft. Es wäre also viel besser für diese Leute, so eine Sondergeschichte, so eine Anstalt zu errichten, wo sie so richtig wieder auf die Spur gebracht werden, um dann gewissermaßen, ja vielleicht, unter gewissen Bedingungen eingegliedert werden zu können in die Gemeinde, die sich hier vor Ort versammelt. Wenn ihr zusammenkommt, sagt Paulus. Und er schreibt an alle, an die Heiligen Gottes in der Gemeinde in Korinth. An die Leute aus Kenchrea, an die Hotpolé, die Bürgerlichen in der Mitte und die Judenchristen, die auch dazu gehörten. Wenn ihr zusammenkommt, bin ich in eurer Mitte. Man braucht sich ja nur mal im Apostelkreis Jesu umzugucken. Wir sprechen im Gemeindeunterricht gerade über Apostel. Im Apostelkreis Jesu umzugucken, was für unterschiedliche Typen Jesus da um sich versammelt hat. Da gibt es den Zöllner, der mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeitete. Da gibt es Simon den Zeloten, der ein Terrorist war, so würden wir heute sagen. Also genau das Gegenteil auf der anderen politischen Seite stand. Die unterschiedlichen Leute, auch vom Charakter her. Und Jesus versammelt sie um sich. Und das nennt er Gemeinde. Gemeinde heißt zusammenkommen und sich versammeln. Deswegen schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes auch, versasselt eure Versammlungen nicht. Warum? Weil wir dann auch sozusagen aus der engen Gemeinschaft mit Jesus uns heraus katapultieren. Verlasst eure Versammlungen nicht, wie es etliche tun, steht da im Hebräerbrief. Und da geht es nicht darum, eine Wiedereintrittsstelle Kirche oder so, sondern um die Bedeutung des Zusammenkommens im Namen Jesu. Das sage ich auch den Leuten hier unter uns, die manchmal zu Hause bleiben, weil es ihnen so schlecht geht. Verlass die Versammlung nicht. Denn der Ort, wo du sicher sein kannst, dass Jesus da ist, ist die Gemeinschaft der Gemeinde. Da ist er in ihrer Mitte. Da bist du mit deiner Not und mit deinen Schmerzen und mit deiner Angst und mit all dem herzlich willkommen. Dafür ist er doch da, der Herr Jesus, der Arzt und der Seelsorge. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass dort, wo Menschen sich nicht mehr versammeln können, denke da an unsere alten und kranken Geschwister, wir uns bei ihnen versammeln. Und da reicht es auch nicht, wenn der Pastor mal einen Besuch macht, ist auch nett. Sondern, dass da ein Stück Gemeinde geschieht, ist ganz wichtig. Und wir haben das so oft erlebt hier in der Gemeinde, wenn wir in Krankenzimmern und im Altersheim Abendmahl miteinander gefeiert haben. Da waren nicht nur die Abendmahlsbewohner und die Kranken dort, die Gesegneten, sondern auch wir, die wir da hinkamen und die Gegenwart Jesu in diesem kleinen Kreis erlebt haben. Versammlung ist ganz, ganz wichtig für Gemeinde, für einfache Gemeinde, so wie sie in der frühen Christenheit existierte. Es gab noch eine zusätzliche Problematik in der Gemeinde in Korinth. Das waren unterschiedliche Sichtweisen. Wir würden heute sagen, unterschiedliche Theologien. Damals drückte sich das darin aus, dass sie Anhänger waren, ja, der einen oder der anderen Richtung. Ich kenne Christen, die sind Anhänger irgendeiner Richtung und kommen vom Fernseher nicht mehr weg, vom frommen Fernsehapparat. Und die schalten heute Multitasking ständig um zwischen den unterschiedlichsten Programmen und kriegen gar nicht mit, dass sie ständig mit unterschiedlichen Theologien konfrontiert werden. Da ganz verschiedene Leute da sind. Und wundern sich, dass sie geistlich nicht weiterkommen und wachsen. Weil man innerlich nicht umschalten kann. In der Gemeinde in Korinth machte sich das an verschiedenen Personen fest. Paulus sagt ja, die einen von euch sagen, ich gehöre zu Apollo, die anderen sagen zu Kephas und einige ja auch zu Paulus und wieder andere sind ganz fromm und sagen, wir gehören nur zu Christus, wollen mit allen anderen nichts zu tun haben. Und das war Spaltung dort in der Gemeinde. Und Paulus sagt, ihr, wenn ihr zusammenkommt, euch versammeln. Es ist ja auch in mancher Irrlehre interessanterweise etwas richtig. Einmal ist eine Irrlehre so etwas wie ein Fingerzeig auf eine wunde Stelle. Also ich sag mal, es gab Irrlehren, gibt sie immer noch, die also von einer nahen Wiederkunft Jesu reden. Ich glaube auch an die nahe Wiederkunft Jesu. Aber die dann den Leuten sagen, wir rechnen genau den Tag aus und die Stunde, wann denn der Herr Jesus wiederkommt. Und wir haben viel Aufsehen damit erregt. Ganze Landschaften, die mal blühende Felder aufzuweisen hatten, die wurden nicht mehr beackert, weil die Leute wussten, am 13. Mai ist der Weltuntergang, da kommt der Herr Jesus wieder. Und dann haben sie sich auf irgendwelchen Inseln der Seligen gesammelt oder sind nach Russland ausgewandert, Baden-Württemberger. Und man muss objektiv sagen, das war natürlich eine Irrlehre. Aber es war auch ein Fingerzeig auf eine wunde Stelle, weil es biblische Botschaft ist, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und das ist auch lange vergessen worden, auch in der Verkündigung. Dass er kommt in Herrlichkeit und Macht. Und an solchen Punkten tauchen dann manchmal Irrlehrer auf und betonen dann eine Sache, stellen sie so in den Mittelpunkt auf den Thron, dass sie darüber alles andere, was die Schrift sagt, vergessen. Deswegen ist es wichtig, zusammenzukommen. Über dem Wort miteinander auszutauschen, zu ringen, in der Gegenwart unseres Herrn Jesus und dabei zu erwarten, dass er das letzte Wort in unseren unterschiedlichen Fragen hat. Und dann heißt es hier, wenn ihr denn zusammenkommt, hat jeder etwas mitgebracht. Weiß nicht, was hast du heute Morgen mitgebracht? Ich habe in eine Gemeinde so die Frage hineingestellt und dann sagte jemand, stand auf und sagte, ja, ich habe mich selber mitgebracht. Und dann erzählte er, wie schwer es ihm gefallen war, morgens aufzustehen und sich auf den Weg zum Gottesdienst zu machen, weil er am Abend vorher so lange irgendwo gefeiert hatte. Das ist toll, hat er wenigstens sich selber mitgebracht. Was haben wir mitgebracht? Das ist ja interessant, im Neuen Testament, hier an dieser Stelle geht es nicht um die Frage, was nimmst du mit aus einem Gottesdienst, sondern was bringst du zu einem Gottesdienst mit? In einer Sonntagsschule wurde mal die Kapelle gemalt und wie in einer Sonntagsschule eine Stunde und wie die Leute alle rauskamen und das Interessante war, die kamen alle raus mit so Einkaufstüten. Und der Junge, der dieses Bild gemalt hat, der hat sich darüber Gedanken gemacht, ja, die sind alle reich beschenkt worden. Also vorher leer rein und jetzt kommen sie gefüllt raus. Mit Einkaufstüten. Sind sehr gesegnet worden. Und die dürfen sie jetzt nach Hause transportieren. Da müsste ein anderes Bild noch dazu malen, nämlich wie Leute zum Gottesdienst gehen mit Einkaufstüten. Wenn ihr zusammenkommt, hat ein jeder von euch was mitgebracht. Das wird dann hier im Einzelnen aufgezählt und wir werden am übernächsten Sonntag dann mal über die Gaben sprechen, was denn da mitgebracht worden ist, über die verschiedenen Dinge, ein Psalm, eine Zungenrede, eine Offenbarung und so weiter. Also ganz unterschiedliche Dinge hat jeder von euch etwas mitgebracht. Die aus Kanchrä, die aus judenchristlichem Hintergrund und die Bildungsbürger von Korinth. Einfache Gemeinde. Es ist die Gemeinde, die zusammenkommt und wo jeder was mitbringt. Ein Kollege von mir hat mal vor vielen Jahren einen Test durchgeführt in seiner Gemeinde. An dieser Stelle hat er gesagt, nichts, sondern machen wir einen Gottesdienst, wo jeder etwas mitbringt. Ich sage euch jetzt schon, was ich mitbringe. Das ist das Grußwort am Anfang und der Segen zum Schluss. Und dann hat er den Gottesdienst begonnen mit dem Eingangswort, hat sich dann vorne hingesetzt und nichts passierte in der Gemeinde an dem Sonntag. Wäre bei uns sicherlich ganz anders gelaufen, denke ich mal. Aber dort in Hildesheim in der Gemeinde passierte nichts. Da hat er so 10 Minuten gewartet, dann ist er auf die Kanzel gegangen und hat den Schlusssegen gesprochen und die Leute nach Hause geschickt. Wenn ihr zusammenkommt, hat ein jeder von euch etwas mitgebracht. Wir probieren das jetzt mal am Abendgottesdienst in 14 Tagen. Ich lade dich dazu herzlich ein. Wenn wir zusammenkommen, hat jeder von euch etwas mitgebracht. Und vorhin hat Rainer Kühnemuth etwas ganz Interessantes gesagt. Rainer hat gesagt, er hätte früher ein völlig falsches Verständnis vom Gottesdienst gehabt. Nämlich, man müsste Gott dienen. Und dann hat es ein Seelsorgerpastor oder wer auch immer dir dann gesagt, du hast eine völlig falsche Sicht. Gott dient uns. Aber wie dient uns Gott, wenn wir zusammenkommen? Er dient uns, dass wir die Gaben, die der Heilige Geist uns geschenkt hat. Durch diese Gaben hindurch, dass wir auferbaut werden, persönlich, aber eben auch als Gemeinde. Das ist so ähnlich auch wie bei diesem Jungen mit den paar Fischen, von dem wir gerade so ausführlich gehört haben, hier durch die Kinder. Der hatte etwas mitgebracht, der Einzige. Ein paar Fische und ein paar Brote. Und dann nimmt Jesus dieses Wenige für die vielen Menschen, 5000 Leute, und es wird vervielfältigt. Jesus hätte ja auch Manna vom Himmel regnen lassen können. Jesus hätte 1000 Möglichkeiten gehabt, die Leute satt zu machen, die da vor ihm sitzen. Aber er macht es interessanterweise nicht ohne diese paar Fische und paar Brote, die der Junge mitgebracht hat. Und die Apostel müssen dann auch sich einbringen. Und dann wird geordnet, sortiert, 50-50, wir haben das gehört. Und dann müssen sie verteilen. Und nun kommt das Wunderbare. Wie viel bleibt am Ende übrig? Wer weiß das von euch? 12. Mehr, erheblich mehr, als vorher da war. Ist doch gewaltig. Das heißt, man könnte, um dieses Bild noch einmal uns vor Augen zu führen, also Leute beim Gottesdienstbesuch könnte man so zeichnen, dass alle Leute mit so einer kleinen Einkaufstasche, gefüllt mit ihren Sachen, die sie so haben, mit den 5 Broten, mit den paar Fischen, hier zum Gottesdienst kommen. Und dann ein zweites Bild, sie kommen aus dem Gottesdienst und haben auf ihren Schultern diese großen blauen Müllsäcke. Nicht wegen des Mülls, sondern weil sie so groß sind und so viel da reinpasst. Das ist eine einfache Gemeinde. Die Gemeinde versammelt sich im Namen Jesu und jeder bringt zu dieser Versammlung etwas mit. Zur Auferbauung der Gemeinde. Und verlässt die Gemeinde, die Versammlung als ein Auferbauter. Darüber kann man länger nachdenken, werden wir auch tun. Wir werden nochmal 2 Predigten über dieses Thema hier miteinander haben. Aber heute war mir wichtig, einfach zu erkennen, wie einfach Gemeinde läuft. Und das Wesentliche ist manchmal so einfach. Und das nicht so Wichtige oft so kompliziert.